herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Liquid, Ihr digitaler Vermögensverwalter. Einsame Spitze urteilt das Wirtschaftsmagazin Kapital und kürt Liquid zum besten Vermögensverwalter in Deutschland. Modernste Technologie und marktführende Konditionen kombiniert mit der Erfahrung von HQ Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Erfahren Sie mehr auf liquid.de, liquid.de und ermitteln Sie in wenigen Minuten Ihren persönlichen Anlagevorschlag.
Episode 77, lieber Defner. Und langsam muss ich hier als DAX. Bär einen Vergnügungszuschlag bekommen.
Darf ich es verkünden, bitte?
Das ist
DAX
ja wirklich 13.000.
DAX 13.000.
Okay.
Ja, und das 2 Monate vor Ende des Jahres. Ja, ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, wer rechtzeitig. Ich habe übrigens noch mal unsere Prognosen vom Jahresanfang rausgeholt, ja.
Oh.
Wo der Defner drauf geschrieben hat, Jahresendziel für den DAX.
Ich habe immer gewusst.
Ja, 13.500. Und damals stand der DAX bei 10.558 Punkten am Jahresanfang, also Schlussstand 2018, 24% seitdem. Und sämtliche Analysten, bis auf einen, das Landesbank Hessen-Thüringen hat damals 13.200 vorhergesagt, alle anderen Kursziele deutlich darunter. 9.500 Ruland Research. Das zeigt also, wie negativ damals schon die Haltung war.
Das ist ja das Frustrierende, weshalb ich ja auch einen Vergnügungszuschlag will, dass der Defner jetzt sagt, habe ich euch schon immer gesagt. Aber die Sache ist ja, alle anderen Prognosen, die der Defner gemacht hat, Damoklesschwerter weg, die anderen Sachen, sind ja alle nicht eingetroffen. Die Rallye haben wir ja nicht, weil der Defner die Welt richtig vorhergesehen hat, sondern die Rallye haben wir aus ganz anderen Gründen. Weil wir allein in der letzten Woche hat die amerikanische Notenbank 50 Milliarden Dollar neu in den Markt gepumpt. In einer Woche 50 Milliarden. Jetzt kommt die EZB wieder dazu. Und ich weiß, wir haben ja letztes Jahr eine Wette gehabt, da ging es darum, wird die EZB jemals mit Geld drucken, beziehungsweise mit diesen Anleihekäufen aufhören? Und die hast du damals gewonnen, weil ich gesagt habe, das schaffen sie nie aufzuhören. Und du hast gesagt, der Job ist getan, das wird jetzt. Und es ist nichts geworden. Und es ist genau, sie müssen wieder anfangen. Und das ist das Frustrierende, dass der Defner zwar jetzt mit den Punkten recht hat, aber mit all seinen klimpernden Damoklesschwerter immer noch, na klar, sagt der Job, jetzt werden wir einen Deal 1 machen. Das ist aber nicht der Deal, den du uns hier immer versprochen hast. Der Brexit, Damoklesschwert, alles nicht gemacht. Und was passiert? Trotzdem diese Märkte. Und warum ist es auch so? Das liegt daran, wenn wir in einer zinslosen Welt sind, also Zins null, dann wird ja alles neu bewertet, weil du kriegst ja nichts mehr.
Das war schon immer meine Argumentation.
Dann kannst du den DAX quasi das KGV kann unbegrenzt hoch sein, weil in der Zinswelt, du musst ja ausrechnen, 100 durch Zins, und wenn der Zins 0 ist, ist es unendlich. Dann kannst du also jeden DAX-Wert, wir können jetzt hier über DAX 20.000 reden, über DAX 50.000 reden, und es kann passieren.
Vollkommen richtig.
Es kann
deswegen
passieren.
Ist der DAX einfach komplett unterbewertet, ja, und du hattest ja mal argumentiert, er sei überbewertet, ja.
Ich
kam ja auch aber mit diesen Vergleichsrenditen. Man muss ja das Ganze im Vergleich sehen. Im Jahr 2000, da waren die Anleiherenditen bei 6%, glaube ich, für deutsche Bundesanleihen, 10-jährige Laufzeit. Und der DAX hatte damals ein KGV von 33. Das war damals überbewertet. Aber heute haben wir eine ganz andere Realität. Der DAX hat immer noch eine Dividendenrendite von 3%. Das ist so ein großer Abstand zu den Anleiherenditen, wie es ihn nie gab. Und von daher ist der DAX mit 13.000 Punkten immer noch günstig bewertet. Nein,
er ist günstig bewertet. Wenn du die Neubewertungstheorie annimmst, dann stimmt das.
Man muss ihn immer in Vergleich zu anderen natürlich musst du dir immer wieder Fragen stellen und fragen, ob ich jetzt mein Kapital anders allokieren sollte. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auf Sicht von ein paar Jahren wird es so bleiben, dass wir in einer Niedrigzinswelt leben. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen, aber jetzt ist es auf jeden Fall so, dass wir in einer Nullzinswelt leben. Und das ist ein Faktor natürlich, der die Aktien treibt, aber eben nicht der einzige, sondern wir kommen jetzt wieder zurück in eine Realität. Der DAX macht jetzt den Reality-Check, weil vorher war eine irrationale Übertreibung nach unten, eine irrationale Untertreibung sozusagen Ende des letzten Jahres, wo Panik an den Märkten herrschte, wo alle Angst vor einer Rezession hatten, vor einem Ausarten des Handelskrieges und so weiter und so fort. Und das wurde damals eingepreist. Man hat die Szenarien von 2008, 2009 nach dem Lehman-Crash vor Augen gehabt und alle haben haben gedacht, dass die Welt jetzt in eine Weltrezession abstürzt. So, das wurde damals eingepreist. Jetzt werden diese Risiken wieder ausgepreist. Das ist ein Faktor. Man sieht, dass es zwar Bremsspuren in der Weltkonjunktur gibt, in der deutschen Konjunktur, dass wir vielleicht sogar in der Rezession sind, in einer mini-technischen Rezession, nicht vergleichbar mit dem, was wir damals erlebt haben. So, und dass es einfach nur eine Konjunkturdelle ist, das wird jetzt wieder in die Märkte eingepreist und dass eben nicht der ganz, ganz große Absturz droht. Und natürlich helfen die Notenbanken. Das
was
ist
heißt,
ganz klar. Die
Notenbanken, dopen. Wenn du dauerhaft gedopt rennst, was wird irgendwann passieren? Natürlich wirst du schneller sein. Natürlich kann ich irgendwie meinen Marathon schneller laufen, wenn ich gedopt bin. Ich kann besser Fußball spielen, ich kann besser irgendwie hochspringen oder sonst was. Oder Radfahren, das ist ja der klassische Dopingsport. Aber was wird denn dauerhaft passieren, wenn du dauerhaft dopst? Und du kannst ja auch sehen, du hast Anleihen. Die Unternehmen emittieren wie blöd Anleihen, weil sie teilweise auch Siemens bekommt Geld für Anleihenemissionen.
Ja, ist doch schlau. Ja, ist doch schlau für Siemens.
Ja, aber was passiert denn? Wir haben dann lauter hochverschuldete Hütten auf der einen Seite, dann haben wir auf der anderen Seite diese Zombie-Unternehmen, die noch so Walking Dead rumlaufen, weil sie wegen der niedrigen Zinsen einfach künstlich im Leben gehalten werden. Und irgendwann dieses System ist doch ein gedoptes System, was dauerhaft nicht funktionieren kann. Und du bekommst nie den Ausstieg hin. Nie. Wie willst du denn irgendwann mal einen Ausstieg hinbekommen?
Ich lasse mich jetzt nicht auf eine Notenbankdiskussion wieder ein, weil die haben auch schon tausendmal geführt.
Aber du hast jetzt Schuldenquoten bei Unternehmen auf Rekord. Du hast Schuldenquoten bei Staaten, bis auf Deutschland, auf Rekordstand. Du siehst, in Amerika haben wir mittlerweile einen Schuldenstand von 110%. Wir haben die private Verschuldung in Amerika ist auf Rekord. Da kannst du nie mehr
nur
die Zinsen anheben.
Nur die Deutschen. Natürlich
ja,
kannst du die
Deutschen
Zinsen.
Nicht, weil
die Deutschen sparen sich dumm und sparen sich arm. Ne? Das ist das andere. Die Diskussion hatten wir auch schon. Aber lassen Sie nochmal bei den Märkten bleiben. Und das Dritte, was ich noch sagen wollte, neben Notenbanken und ausgepreistem Rezessionsrisiko, ist, dass es in Sachen Damoklesschwerter natürlich durchaus Hoffnung gibt. Es gibt die berechtigte Hoffnung. Ja, gut, aber irgendwann wird es halt...
Berechtigte Hoffnung. Der Brexit, ich habe keine Ahnung. Jetzt machen die nochmal eine Neuwahl.
Machen sie eine Verschiebung, aber ich meine, der No-Deal-Brexit wird immer unwahrscheinlicher. Das ist das, was die Märkte gefürchtet haben und der wird auch immer mehr ausgepreist und es zeichnet sich ab, dass es zwischen China und den USA einen Deal geben wird. Wenn es auch nur ein kleiner
Deal ist. Die Konzessionen sind so, das haben die Chinesen schon vor 2 Jahren angeboten. Ich meine, das ist doch kein Deal.
Okay, damals wollte halt Trump nochmal die harte Nummer spielen.
Ist
doch scheißegal, aber es ist ein kleiner Deal und es ist wenigstens ein Waffenstillstand.
Ein Waffenstillstand? Aber es ist doch nicht, dass der Mokleschwert ist. Das klimpert weiter, ist vielleicht ein bisschen stumpfer oder
okay,
vielleicht ist es
aber
auch
man hat gelernt, dass man auch mit einem kalten Krieg Jahrzehnte leben kann. Das hat mit der Sowjetunion auch funktioniert,
super.
Ohne dass
die
Welt untergegangen ist.
Wir haben China. Nein, 35% plus dieses Jahr
weil China,
to date.
Was ist passiert? Der Einkaufsmanager-Index in der Industrie ist letzte Woche überraschend gut ausgefallen. Die
du
Stimmung,
glaubst
die Stimmung,
einem so einen Datum
lass mich halt mal
China?
Ausreden, Mann.
Ich
kann keinen einzigen Satz hier zu Ende sprechen. Ja, also Einkaufsmanager-Index zeigt eine klare Industriestimmung in der Industrie, die nach oben zeigt. Das zeigt, dass trotz dieses Handelskrieges die Chinesen damit umgehen können und selbst in diesem Handelskrieg die Industriestimmung zeigt. Die Börsen in China sind letztes Jahr massiv abgestürzt und jetzt preisen wir die Hoffnung ein, dass es eben irgendwie zu einem Waffenstillstand wenigstens kommt in diesem Handelskrieg.
Ich finde es wunderbar, dass du ein einziges Datum für die
Was
große Wende...
Arbeitsmarktdaten in Amerika sind auch besser ausgefallen als erwartet. Das zeigt auch, dass es eben nicht zu einem dramatischen Einbruch, zu einer Rezession kommt. Und Trump wird so klug sein und jetzt einen Deal machen. Das kündigt er immer wieder an. Und wenn es nur ein kleiner Deal ist, er will nicht mit einer Rezession in den Wahlkampf gehen im nächsten Jahr. Das war schon immer meine Argumentation. Und ob dann noch so ein halbes kleines Damoklesschwert rumhängt oder nicht, das Entscheidende ist, dass es dieses Damoklesschwert bedrohlich ist. Das Brexit-Schwert ist nicht mehr scharf, ist es nicht mehr bedrohlich und das Handelskriegsschwert ist auch nicht mehr scharf. Da hängt noch ein stumpfes Schwert rum.
Ja, aber es ist eigentlich immer bedrohlich. Ein Damoklesschwert, ich glaube, das ist in der Definition
des Damoklesschwerts. Wenn ein Plastikschwert
da oben hängt. Ja gut, dann ist aber kein Damoklesschwert. Ja, egal, lass uns, wir müssen hier nicht hier über die
Wortbedeutung
streiten.
Aber ich sage nur nochmal, deswegen ist so viel Geld in den Märkten und nicht in den Märkten, sondern außerhalb geparkt, weil all diese Fondsmanager all deine Theorien vertreten haben, die schlauen Ökonomen, die alle gesagt haben, oh, Rezessionsrisiko, wir müssen erstmal warten, bis die Rezession kommt und dann können wir wieder einsteigen. Überall ist Geld geparkt, alle sitzen auf Haufen voller Geld und wenn das dann mit dem Jahresende zusammenfällt, fällt. Und deswegen auch das.
Bärgott.
Und vor allem letztes Jahr, die alle haben ja noch die Erfahrung vom letzten Jahr in den Knochen, dass im letzten Quartal dann alles abstürzte und da wollte jetzt keiner auf den falschen Fuß erwischt werden. Und wieder werden die Profis, die ach so klugen Profis, dann auf dem falschen Fuß erwischt. Letztes Jahr waren sie zu sehr investiert. Dieses Jahr werden sie auf dem anderen falschen Fuß erwischt, weil sie mit Bergen von Bargeld rumsitzen. Und jedes Mal, wenn die Märkte steigen, die Wall Street auf neue Rekorde steigt, der DAX über 13.000 weiter seinen Kurs geht, werden mehr und mehr Investmentprofis gezwungen werden, jetzt in die Märkte einzusteigen. Und wenn es eine Blase gibt auf dieser Welt, dann ist es die Anleihenblase, da sind wir uns ja einig. Ja. Aber da ist nicht in erster Linie Notenbank schuld, meiner Meinung nach. Es sind die Spekulanten, es sind die Zocker. Ich habe ein Interview gelesen im Handelsblatt von einem, die machen computerbasierte Investmententscheidungen und deren Fonds, die sind hauptsächlich in Anleihen investiert, weil sie natürlich wahnsinnige Kursgewinne gemacht haben.
Du meinst, mit Anleihen. 60-Billionen-Markt kannst du mit einem einfachen Hedgefonds manipulieren? Viel Spaß
nicht
dabei.
Nicht manipulieren, ist doch nicht ein einziger Hedgefonds, also, der diesen Markt macht. Es ist nur ein Beispiel dafür, wie alle in diese Bubble reinrennen und alle da wunderbar Gewinne gemacht haben und computergestützte Kaufprogramme dann diesem Trend hinterherlaufen, weil da irgendwas steigt und alle springen auf diesen Trend auf, solange der Trend läuft, wunderbar. Und man kauft blind Anleihen zu Minuszinsen. Kein Mensch will diese Anleihen bis zum Ende der Laufzeit behalten und sozusagen Minusrenditen hinnehmen.
Doch die EZB macht das, beziehungsweise die Bundesbank.
Ja, aber die EZB wird auch, die Kaufprogramme sind auch begrenzt. Wenn diese Anleiheblase platzt, dann werden auch die Notenbanken das nicht auffangen können. Also, es ist viel Geld in den Anleihen drin, das dann auch irgendwann vielleicht in die Aktienmärkte muss.
Es wird weitergehen.
Ja? Und es ist ganz klar und da muss man sich keine Sorgen machen. Nein, aber es ist nicht überbewertet. Ja? Das ist immer die Sorge, die von Leuten wie dir dann gestreut wird. Oh, ho, ho, alles überbewertet. Aber du sagst das ja im Vergleich zu anderen Märkten. Und der DAX ist, wo sind wir beim KGV? 14 oder sowas? Das ist im Rahmen des historischen.
Historisch ist das hochbewertet, weil da hatten wir ungefähr zwischen 11 und 13. Ja, 13 aber wenn du es natürlich jetzt nimmst
zu den. Es ist nicht hochbewertet, es ist ein bisschen über den Durchschnitt bewertet.
Und Amerika haben wir ungefähr 17 oder 18.
Ja, das ist ein bisschen höher bewertet.
Genau, und wenn wir dann noch das um Konjunktureffekte adjustierte KGV nehmen, sind wir bei 27, ist dann ungefähr so hoch wie 1929. Aber natürlich,
1929 kommt 29, immer gut, wenn man irgendeine Rechnung machen kann, wo man
das
und wenn nur der Oktober der gleiche Crashtag auf den gleichen Wochentag fällt wie 1929, Alarmglocken, da sitzen wieder zu Hause auf ihren Bergen voller Geld und haben Angst und lassen das Geld dann doch lieber auf dem Tagesgeldkonto liegen.
Nochmal schön
und
geraunt hier. Ich meine, der Bär muss ja auch hier raunt. Aber jetzt muss ich eine Sache, wo die Gravitationskräfte auch wirken, ist wenigstens Uber. Das ist der
Kuba.
Uber.
Ach, Uber.
Nicht Huber. Huber, du vielleicht deine Heimat. Nee, Uber. Die haben jetzt Zahlen veröffentlicht und die Zahlen, ich meine, sie waren ein bisschen besser als erwartet. Es gab statt einem Verlust von 800 Millionen, war der Verlust nur 600 Millionen oder 585, um genau so.
Wird doch.
Und ich meine, man fragt sich, ob die jemals profitabel werden. Andere Geschichte.
Nein, die haben angekündigt, dass sie im 2021 wollen.
Oh, 2021.
Hat, ich bin mir ganz sicher. Gesagt gestern.
Aber sie haben leider bei den aktiven Usern, bei anderen Metrics haben sie leider geloost. Die Aktie ist auch unter 30 gefallen. Und jetzt kommt die gute
mit der Wette
Haltefrist. Die Haltefrist, am Mittwoch läuft die Haltefrist für 1,7 Milliarden. Geblockte Aktien aus. Man muss immer wissen, wenn ein Unternehmen an die Börse geht, gibt es immer für die Altaktionäre, sind relativ viele Mitarbeiter bei Tech-Unternehmen, gibt es so eine sogenannte Haltefrist. Und die läuft dann ungefähr ein halbes Jahr nach dem Börsengang ab und dann können die Aktien gehandelt werden. Und wenn die Mitarbeiter jetzt meinen, oh, so bei 30 gehe ich vielleicht lieber raus, bevor so ein Unternehmen nie profitabel wird, um so eine WeWork-Pleite zu verhindern,
Aber die Haltefrist ist zu Ende gegangen und die Aktie ist abgeschmiert. Ja,
es ist meistens so, dass du erstmal den Börsengang mit relativ wenigen Aktien machst und dann irgendwann laufen die Haltefristen ab und dann hoffst du, dass es nicht die Aktien in den Keller bringt. Und bei Uber, unter 30. Ich glaube, wo war die Wette beim Ausgabekurs?
Ich glaube, Ausgabekurs. 45? Nee, 42, waren es nicht 42 oder so? Egal. Aber okay, die hake ich jetzt mal als verloren
Wette.
Ab. Aber die Beyond-Miete-Wette, die gewinne ich ja dann.
Meinst du?
Weil die
das glaube ich
unter
100 nicht. Ich glaube, bis dahin, bis Jahresende werden die Leute noch...
Kann viel passieren bei so einer Aktie wie Beyond.
Weißt du nicht? Genau, vielleicht kriegen die noch einen Deal von McDonald's oder keine Ahnung was. Man weiß es nicht. Ja, dann haben wir noch Feedback bekommen.
Ein bisschen Feedback haben wir bekommen. Ja.
Musst du mal anfangen
zum Beispiel habe ich einen, der mich ermuntert, weiterhin.
Ja, weil es gab ja viel Kritik, dass ich immer über Berlin rede und so weiter. Ja,
nein, nicht, dass du über Berlin redest. Das ist überhaupt kein Problem. Die Kritik war da, dass du 18 Minuten einen Monolog gehalten hast. Das war die Kritik. Das und dich dabei in Rage geredet hast.
Die Kritik kam schon
nicht,
vorher.
Und nicht so viele neue Informationen dabei rübergekommen sind. Das war die Kritik.
Gut. Die Kritik kam schon vorher, dass ich immer so oft den Berliner Mietendeckel oder die Berliner R2G-Politik, also zweimal rot und einmal grün, thematisiere und kritisiere, weil sie für mich den Einstieg in den Sozialismus ist. Und das, ja, wir sind ja kurz jetzt vor den Mauerfall hier, 30 Jahre.
30 Jahre.
Ja. So, und ich das einfach den verkehrten Weg. Und hier muntert mich ein Zuschreiber, bei Instagram hat mir einer geschrieben, BM, abgekürzt.
BM?
BM, ne, seine Initialen.
Oh. Und BM, sagt, BM schreibt,
ich soll weiter.
Mach weiter, hier. Dietmar, halt durch.
Es ist wichtig,
halt
gegen den Sozialismus einzudämmen. Und er sagt, er glaubt auch, dass die Rente nicht sicher ist und geboren 82.
Ein Visionär, würde ich sagen.
Geboren 82 und sagt, für Leute meines Alters ist die nicht sicher und deswegen hat er auf Immobilien gesetzt, auch in Berlin. Hm. Nun mit dem Deckel werde ich wohl baden gehen und die Bank gegebenenfalls mit Nachzahlungen nicht bedienen können.
Oder
ich bin gespannt, in jedem Fall ärgere ich mich.
Er geht zusammen
enorm
mit der Bank baden. Gut.
Die Baderbank.
BM.
So. Schöne Grüße an Robert Halber.
Ja,
vielleicht musste diese Bank, aber die wird ja mit Doppel-A geschrieben.
Ja. Hat, okay, also baden geht er. Gut, dann wir haben auch Feedback und zwar hat ein netter Hörer geschrieben, das ist eine lustige Mail, deswegen lese ich sie mal vor. Aktuell halte ich einzelne Aktien in meinem Depot, zum Beispiel Carl Zeiss Meditech, tolle Aktie, oder SAP, auch die ganz gut gelaufen. Also Einzelaktien. Und jetzt sagt er, jetzt möchte ich auch gerne noch passiv in ETFs investieren, bin aber noch etwas zurückhaltend, da ich eine Rezession aufgrund des Brexit fürchte. Was sagen Sie zu dieser Situation, Sie, nicht dieses Geduze vom Defner, sollte man mit dem Kauf von ETFs bis zum Austritt der Briten warten, um vom eventuell niedrigen Kursen zu profitieren oder nicht? Also wenn man so lange wartet, würde ich sagen, wird man wahrscheinlich nie einen ETF kaufen, aber jetzt sagst du, warum du auch meinst, dass man eigentlich warten ist.
Timing ist immer schwierig. Ne? Das haben wir in diesem Jahr gesehen und am Anfang des Jahres, wie gesagt, haben so viele gewartet auf alle möglichen Rezessionen aufgrund von irgendwelchen Damoklesschwertern. 24% der DAX seitdem gemacht und das die Weltmärkte ähnliche Performances.
Ja, ich habe die hier mal auf. Ja. Das ist der Hoch. Wirklich.
Also China war noch viel besser.
34 China.
China, 34%.
Aber noch besser ist Griechenland gelaufen. Also wer Griechenland hatte, ist noch besser gelaufen.
Ja, und all das hat man verpasst, wenn man auf eine Rezession wartet. Ja, auch wenn die Rezessionsgefahr da ist und Rezessionen kommen immer wieder und kommen und gehen wie Winter und Herbst. Ja, und dann kommt wieder Frühling und der Sommer. Und deswegen sind eigentlich solche Zeiten von Unsicherheit immer die besten, langfristig die besten Einstiegschancen. Weil wenn alles, wenn Hochsommer ist sozusagen an den Märkten und alles glücklich aussieht und sozusagen wir irgendwie keine Rezession in Sicht ist und irgendwie alles wunderbar läuft, die Wirtschaft wie geschmiert, dann ist das Risiko eigentlich viel größer, dass Sommergewitter oder ein Herbst oder Winter bald aufziehen werden. Und deswegen ist jetzt in dieser Zeit vielleicht des, keine Ahnung, Spätwinters und Frühlings an den Märkten die Zeit richtig für einen Einstieg.
Sagen, Winter ist coming, aber egal.
Letztendlich sollte man nie vielleicht mit allem Geld auf einmal einsteigen, aber immer so auf ein paar Monate gestaffelt oder so weiter. Aber man sollte gucken, dass man dabei ist in diesen Märkten, weil die Deutschen sind leider alle nicht dabei. Es liegt viel zu viel Geld auf Tagesgeldkonten. Das hat sich jetzt zum Weltspartag wieder gezeigt.
Er hat ja Einzelaktien.
Ja, genau.
Er kennt das Aktienmarktes. Und Carl Zeiss Meditech ist ja so eine Momentum-Aktie, die läuft immer, wenn es Momentum läuft.
Eigentlich sollte man ja erstmal andersrum einsteigen. Erstmal passiv über breit gestreut in ETFs anlegen. Und dann sozusagen als Sahnehäubchen oder Salz in der Suppe noch ein paar Einzelaktien dazu für den Spaß an der Freude. Aber am besten steigt man ja auch in ETFs mit Sparplänen ein.
So
ist
es. Also soll es jetzt machen.
Ja, er soll es auf jeden Fall machen. Ja, genau. Wir hatten ja das letzte Mal auch den Kollegen mit 250.000 Euro Erbe, ne, der gefragt hat, soll er nochmal auf die Rezession warten.
Nee.
Also so viele Leute warten auf eine Rezession und dann kommt jetzt hier vielleicht sogar eine technische Rezession, aber das wird die Märkte 0,0 interessieren. Und sagen wir mal
den
so.
Den Defner vielleicht nicht. Vielleicht
und ein
andere
Brexit,
Leute schon.
Ein harter Brexit. Der Brexit wird kommen. Aber ein harter Brexit, der ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Das
weißt du doch nicht, wenn die jetzt komische Sachen wären. Du weißt, bei den Briten weiß man nie. Mittlerweile
man
haben die selbst das
Briten
nicht als Sicherheit. Also wenn man darauf wartet, dann hat man schon sehr lange gewartet.
Aber man muss dann nochmal länger warten und dann wird er nochmal verschoben, was weiß ich. Dann
also einfach
bis
in den ETFs
am Anfang.
Ja? So, einfach in den ETF-Sparplan. Und wir hatten letztens in der in der Welt am Sonntag oder sogar auch bei Welt Online hatte ich eine Übersicht, eine Tabelle, wo einfach die kostengünstigsten ETFs für jede Kategorie drin waren. Und da kann man gucken, nimmt man den FTSE All World von Vanguard, der nur noch 0,22% Gebühren kostet. Wenn man den irgendwie rabattiert bei irgendeinem Broker bekommt, wäre das ein tolles Ding oder eben andere ETFs. Auf jeden Fall gibt es ja eine Auswahl. Einfach anfangen, fertig.
Genau. Mir schrieb bei Instagram auch einer, der jetzt auch endlich mal anfangen möchte und noch fragte, ob ich einen Tipp für einen Broker habe. Ich sage ja immer wieder, es gibt so viele unterschiedliche Broker mit unterschiedlichen Gebührensystemen. Man muss wirklich da mal gucken. Es gibt bei Finanztest wunderbare Vergleiche, die kann man sich mal anschauen und gucken,
was. Die bringen nichts, weil die immer so scheiße sich ändern.
Sie ändern sie sich schnell.
Wir haben beispielsweise bei der DIBA. ING DIBA hat derzeit, die heißt nur noch ING Deutschland, Entschuldigung. Ja. Also ING hat derzeit sämtliche BlackRock iShares ETFs im Sparplan umsonst. Jetzt weiß ich aber nicht, wie lange haben die das. Aber du siehst halt immer wieder Aktionen. Also muss halt genau gucken, was passt da für mich, was für ein Vertrauen habe ich, dass ich irgendwie die Aktion fortführen.
Aber es gibt natürlich grundsätzlich günstigere und grundsätzlich teurere. So das ist, da komme ich auch gleich mit meinem Bär der Woche nochmal dazu übrigens.
Okay.
Aber einfach mal anfangen und dann kann man immer noch mal wechseln. Das ist jetzt keine Entscheidung fürs Leben. Das ist nicht, wie wenn man in eine private Krankenversicherung geht und nicht mehr rauskommt beim Dieb. Broker kann man jederzeit wechseln und dann wechselt man halt
das
mal.
Das Geld auch mitnehmen oder stehen lassen, was auch immer.
Das ist kein Verlust dabei sozusagen. Ich habe auch noch mal eine Frage bei Instagram, gleich eine Spezialfrage. Also zunächst mal Lob, er sagt, großes Lob an den meiner Meinung nach interessantesten Wirtschaftspodcast.
Das ist gut, das kann man nicht mehr steigern.
Auch wenn ich mich manchmal um ihren Hausfrieden sorge, schreibt er.
Ja, du hast ja vorhin hier gebrüllt.
Höre ich jede Sendung. Ich habe einfach mal auf den Tisch gehauen, wenn ich heil mal einen Satz aussprechen möchte. Wenn er auf dem Rad zur Schule fährt. Lehrer ist er, schreibt er. Ja, er ist Lehrer.
Er hört auf dem Fahrrad
zur Schule. Ein Genosse von dir.
Ich höre auf dem Fahrrad. Ich gebe zu. Meine Frau sagt immer, das darf ich nicht machen. Aber bei einem Podcast ist es ja nicht so, dass man nichts mehr von außen wahrnimmt.
Nee.
Außer wenn der Dämmer schreit, dann kann das sein, dass man im Hintergrund
gleich mal die Bremse reinhauen. Aber hier wird ja noch ein bisschen nachgepegelt in der Nachbearbeitung. Ja? Also seine Frage, welche Einstellungen vertreten Sie beim Thema?
Ist auch Sie.
Ein Lehrer.
Okay.
P2P. Ja. Kredite.
Peer-to-Peer-Kredite. Das geht ohne Bank. Das ist jetzt so, es gibt halt Plattformen, auf denen du, Dietmar Deffner, sagen kannst, ich möchte gerne mich selbstständig machen und brauche einen Kredit von 5.000. Dann gibst du ein paar Sachen an und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die Geld übrig haben und die sagen dann, ach, der Dietmar Deffner oder es ist immer die Frage, entweder kannst du dir auswählen als Kreditgeber, wem du es geben willst oder die Plattform macht das für dich. Es gibt relativ gute Kredite dabei, also relativ gute Konditionen für dich als Kreditnehmer und auch als Geber.
So wie sind die so?
7-8%, manchmal auch 5. Okay. Aber ich meine, das funktioniert so lange gut, solange Dietmar Deffner seinen Job hat. Und jetzt haben wir in Deutschland immer noch das Jobwunder. Wir haben zwar erste Arbeitsplatzabbau, aber längst noch nicht in der Breite. Der Arbeitsmarkt brummt noch. Und solange das läuft, geht das. Und das zweite Problem ist teilweise, wenn die Kredite auch in der Ukraine vergeben oder im Baltikum oder sonst wo. Also man muss auch immer gucken, wo ist man da tätig und wie ist die wirtschaftliche Situation und wie wird sie sich entwickeln. Und deswegen ist das eine Hochrisikosache. Also diese 7-8% sind nicht eine Sache, die sicher sind wie früher ein Sparkassenbrief, sondern das ist halt wirklich eine, die ausfallen kann. Es gibt zwar bei vielen Plattformen dann auch so eine Versicherung, aber das ist wie bei der Reiseversicherung.
Die muss man da auch wieder zahlen.
Das ist automatisch, müssen sie machen. Nur wenn du dann, wenn alle ausfallen oder wenn es einen größeren Ausfall gibt, dann funktioniert das nicht mehr. Das ist wie bei, als Thomas Cook pleite ging, haben auch viele Urlauber einfach in die Röhre gucken müssen. Und das würde dann genauso passieren. Also insofern, es ist auf jeden Fall eine Sache, die unabhängig von den Märkten läuft. Das ist völlig unkorreliert, aber es ist ein hohes Risiko. Und deshalb würde ich eher sagen, ich würde da die Finger von lassen, weil ich da nie die Übersicht habe, wie der Gegner, wie der Schuldner ist. Und da möchte ich auch nicht gläubiger sein. So.
Finde ich auch, bin ich absolut der Meinung. Und da würde ich lieber, da kaufe ich mir lieber eine gute Dividendenrendite, Dividendenaktie.
Habe ich heute eine, auch im Angebot.
Ja, die Telekom zum Beispiel hat 5% Dividendenrendite, und dem muss die Aktie noch nicht mal steigen. Da habe ich dann einfach eine super Rendite.
Shell hat 7,5.
Die verlässlich gezahlt wird und viele andere Dividendenaktien auch im DAX sind solide Dividendenzahler. Und da kann einem sozusagen dann das Marktrisiko der Kursentwicklung eigentlich gestohlen bleiben. Wenn man die langfristig hält, dann kriegt man immer sauber seine Dividende.
So
So ist es. Muss man nicht solche Ausfallrisiken, weil das die Deutsche Telekom pleite geht, ist wesentlich unwahrscheinlicher, wie dass so ein privater Schuldner dann ausfällt.
Genau.
Vor allem, man kann es einfach wirklich nicht kontrollieren. Eine Bank hatte ja ganz andere Mechanismen, um solche Risiken dann einzuschätzen. Ja? Und da muss man sich nackig machen, aber du kannst dir dein Gegenüber nicht bis auf die Unterhose ausziehen und durchleuchten. Also da würde ich wirklich die Finger voll. Das sind solche Risiken, die dann für 7%, ich weiß, da kriegt man bei 7% Zins, kriegen ja viele dann immer so die Gier in den Augen und sagen, huhu. Aber das ist dann einfach, da wird man dann blind für die Risiken und da sollte man wirklich, finde ich, die Finger weglassen.
Ja. Es gibt auch Mittelstandsanleihen, die auch damit werben und auch da sind viele Mittelständler, die wissen schon von so vornherein, viele. Das können sie nie zurückzahlen, aber die kriegen das auch. Also in dieser, wenn es halt Nullzins gibt, gibt es halt auch viele Scharlatane, die rumgehen, ausnutzen und sagen, hey, bei uns gibt es 5 oder 6 oder 7.
Und dann mit diesem Wort Mittelstand, der deutsche Mittelstand, der solide, verlässlich.
Wenn jemand 7% bietet, das ist nicht solide.
Ja,
das ist nicht
weil
sicher.
Wenn er bei seiner Bank als Unternehmen einen Kredit für vielleicht knapp unter 1% kriegen würde, dann würde er den nehmen und so nicht über jemanden anders.
Und wer 7 braucht am Markt, der kriegt das bei der Bank nichts. Und deswegen,
da muss man immer sozusagen bei solchen sozusagen Renditeversprechungen müssen immer die Alarmglocken läuten, vor allem wenn sie sozusagen als scheinbar sicher versprochen werden. Im Aktienmarkt weiß man ja, da ist ein Risiko drin.
Also bei Dividendenrenditen weiß man, Dividende kann ausfallen, Aktie kann fallen, aber trotzdem ist das in meinen Augen sicherer als so eine Peer-to-Peer-Sache. So. Jetzt haben wir schon Minute 25. Jetzt musst du mal mit deinem Bullen oder Bär kommen. Da hast du noch was anderes, was du mitteilen möchtest?
Im Augenblick nicht.
Noch ein Superlativ von einem Hörer oder vielleicht mal eine weibliche Hörerin hier nicht?
Leider keine Fragen von weiblichen Hörerinnen.
Okay. Also nehmen wir gerne auch.
Wir nehmen auch gerne, nehmen auch gerne Fragen von
weiblichen Hörerinnen. Fängst du an mit deinem Bullen, nehme ich an?
Mein Bulle, abseits des Aktienmarktes, Unternehmen.
Gibt es das bei Defner?
Auch, ja. Aber ich würde eigentlich sogar gerne investieren, aber vielleicht gibt es das dann auch immer als Aktie. Auf ein Unternehmen, auf das ich bei meiner Wochenendlektüre mal wieder sämtliche Wirtschaftszeitungen und Zeitschriften am Wochenende, die stapeln sich bei mir immer unter der Woche dann. Ja.
Der Defner ist ein Papiermann.
Ja, ich lese auch immer gerne noch auf Papier, aber schon auch gerne sozusagen auf dem Handy, aber am Wochenende so auf dem Sofa lese ich gerne irgendwie sozusagen noch die Wirtschaftszeitschriften und sowas, sich dann im Büro ansammelt die Woche über, dann werden nochmal sozusagen ausgewertet.
Hat der noch nicht Kosten gespart und die alle abbestellt? Also wir haben bei uns sind mittlerweile fast alle Zeitungen abbestellt, wir haben es nur noch elektronisch. Gut, aber dann geht noch was, merke ich. Okay, aber egal. Deine Wochenendlektüre.
Fangen wir erstmal beim Schwarz. So, meine Wochenendlektüre. Da habe ich entdeckt eine Bank, die sich die Plastic Bank nennt. Eine Bank, die Plastik nimmt, so beschreibt David Katz das Konzept. Die Grundidee des Startups 2013 gegründet. Sein Ziel ist Armut beseitigen und die Umwelt retten. Zwei hehre Ziele, die er vereinen will. Und das Konzept ist eigentlich ganz einfach. Wer an Sammelstationen in Entwicklungsländern Verpackungsabfall abgibt, bevor diese in die Gewässer oder Ozeane gelangen, der kann damit Geld verdienen oder Sozialleistungen dann mit diesen Vouchers sozusagen, die er da bekommt, in Anspruch nehmen. Also im Tausch gegen Plastikabfall erhält die lokale Bevölkerung in Ländern, in denen diese Bank vertreten ist, wie Brasilien, Indonesien, Haiti oder auf den Philippinen, dann eben solche Social Plastic Tokens. Übrigens wird da auch mit sozusagen Kryptowährungen bezahlt, weil diese Länder ja unsicher sind und man den Leuten jetzt kein Bargeld da in die Hand geben will und natürlich auch sozusagen den Einsatz dann begrenzen will. Nicht, dass sie dann damit Schnaps kaufen oder was, sondern dass sie das auch sinnvoll sozial setzen für wichtige Ausgaben. Also kann damit eben Nahrungsmittel kaufen oder Strom oder medizinische Versorgung oder Schulgeld bezahlen. Die Sammler, die Plastik eben an diesen Stränden oder wo auch immer in diesen Ländern dann einsammeln, die werden halt entsprechend des Gewichtes und der Kunststoffart dann entlohnt. Das wird an Sammelstellen entgegengenommen, dieses Altplastik, und dieser gesammelte Kunststoff wird dann einfach dem Recycling zugeführt und dann gibt es eben Partnerunternehmen, die halt diesen recycelten Kunststoff, dieses Social Plastik dann abnehmen. Das ist dann sicherlich teurer, als wenn man es normalerweise industriell irgendwo kauft, von Alba in Berlin oder wo auch immer. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr sinnvolles Projekt, finde ich. Und man sieht ja in Deutschland, wie gut es funktioniert mit den Pfandsammelgeschichten, dass viele Leute da einfach sich auch ein bisschen was noch nebenbei verdienen können, indem sie sozusagen Pfandflaschen sammeln. Und ein ähnliches Konzept ist es, weil David Katz festgestellt hat auf seinen Reisen um die Welt, dass halt natürlich, und das sieht jeder, der einfach mal in fernere Länder reist, da das Müllproblem ganz extrem ist in solchen armen Ländern, weil es da eben keine Entsorgung gibt, kein Müllsammelsystem, wie wir es hierzulande kennen. Und deswegen, dass 80% des Plastikmülls in den Weltmeeren aus solchen armen Ländern ohne funktionierende Abfallverwertung kommt. Und deswegen hat er sich entschieden, hier marktwirtschaftliche sozusagen Anreize zu setzen, um dieses Problem eben die Umwelt retten und die Armut beseitigen, zusammen anzupacken. Er hat auch Partner Unternehmen aus Deutschland, Henkel zum Beispiel, will jährlich mehr, ist schon länger Partner und will jährlich mehr als 100 Millionen Kilogramm recycelten Müll abnehmen. Auch Aldi unterstützt das Projekt.
Und die bezahlen dann auch, weil es muss ja einer bezahlen.
Die müssen dann auch bezahlen dafür, ist klar.
Gut. Ja? Und das also so finanziert ihr es auch?
So finanziert ihr es auch, ja. Okay. Also ich kenne jetzt nicht genau die Zahlen, ich habe jetzt auch wirklich nur so einen Artikel darüber gelesen. Ja. Finde es vom Prinzip her ein wunderbares Konzept und sicherlich kann das Unternehmen dann auch mit werben und sagen, hallo, diese Waschmittelflasche wurde aus Social Plastic hergestellt, ja, und dann zahlt der Verbraucher vielleicht mal einen Cent mehr und macht damit einfach eine gute Tat und es ist allen geholfen. Vor allem das Problem des Plastiks in den Weltmeeren ist ein Riesenproblem und wenn man es damit etwas eindämmen kann, wunderbare Idee, finde ich, mehr davon.
Super, dein Bulle der Woche. Schöner Bulle der Woche, ja. Ich hoffe nur, dass dann nicht die Leute den Plastik irgendwo anders herkarren und nicht aus den Meeren holen. Wie kann man das?
Ja, aus dem Meer kann man es auch rausholen.
Nee, das aus dem Meer, das ist gut. Das will man ja. Man könnte ja irgendwie auch woanders irgendwie aus dem normalen Mülleimer den.
Logisch, man könnte jetzt natürlich. Ja, aber ich glaube nicht. Ich denke mal schon, dass die da schon ist nicht sozusagen, dass man nur Abgabe in haushaltsüblichen Mengen, dass jetzt nicht einer aus Europa daherkommt mit fünf Schiffscontainern und sagt: Hallo, bitte hier.
Plastikbank, bitte. Ich will ein paar Token.
Bevor ich den in Deutschland recycle, verkaufe ich den an die Plastikbank in Indonesien. Ja. Also diese Sammelstellen gibt es eben nur vor Ort in den Entwicklungsländern und so weiter. Und ich denke, da hat man sicherlich Möglichkeiten, dass man das dann auch begrenzt sozusagen in der Menge pro Person oder was auch immer.
So was Ähnliches gab es in Rom. Da konntest du bei den Verkehrsbetrieben eine mit Plastikflaschen bezahlen. Das fand ich gut für ein Ticket, ja. Weil sie in Rom, die haben ja keinen.
Klar, wir kennen das ja gar nicht mehr in Deutschland. Ja,
so ist es. Aber in anderen Ländern, wenn du in Frankreich bist, das ist so ein Recycling-System oder so ein Mehrweg- oder Einweg-Rückgabesystem, das kennen die alle.
Coole
nicht.
Idee, ja. Ich finde,
du kannst einfach deine Flasche da reinstellen, schreddern, hast ein Ticket bekommen. Ja.
Wow.
Ja, siehst du, die Italiener. Was ist
die Italiener.
Ja, sehr gut. Komm ich zu meinen Bullen. Jetzt sind wir so bullisch hier gestimmt. Ja. Deswegen fange ich mal mit meinem Bullen an. Mein Bulle ist, und da bin ich wirklich durch unsere Hörerinnen und Hörer aufmerksam geworden. Die haben schon häufiger gefragt, was ist eigentlich mit Warta los? Warta, der deutsche Batteriehersteller aus dem schwäbischen Ellwangen. Und dann habe ich mir
unweit meiner Heimat, möchte ich mal sagen, weil ich komme Feuchtfang ist direkt sozusagen an der Grenze zu Baden-Württemberg. Da ist Ellwangen gar nicht weit.
Ach so.
Ja. Natürlich muss man sagen, Baden-Württemberg ist da der baden-württembergische Teil der
erfolgreichere,
der erfolgreichere, ja.
Also jetzt auch durch Warta, das ist nämlich mein Bulle der Woche. Und was hat mich dann zu meinem Bullen gebracht? Es gibt ja diese neuen Apple AirPods Pro Kopfhörer für schlappe 279 Euro. Und das Gerücht ging ja dahin, dass die möglicherweise der Batteriehersteller für diese Apple AirPods Warta ist. Und dann hat ein Analyst der Commerzbank diese Kopfhörer für 279 gekauft und hat sie aufgesägt. Da gab es auch Bilder dazu. Und dann hat er darauf festgestellt, dass es wirklich die Mikrobatterie, die Coin Power von Warta ist. Da stand dann Germany drauf und dann so eine Nummer. Und da sah man, es ist die Coin Power von Warta, also eine Mikrobatterie im Münzformat. Und wenn man jetzt überlegt, dass von diesen neuen Kopfhörern möglicherweise genauso viele verkauft werden wie von den alten, kann man sich vorstellen, 30 Millionen pro Jahr. Und dann hätte man also 60 Millionen Mikrobatterien von Warta. Und dann hat man also Wachstum in diesem Unternehmen drin und organisch, ohne dass du irgendwas Neues machen musst. Und das Schöne ist, Da die Kapazitäten nicht hatten, hat sogar Apple oder die anderen Unternehmen haben sogar mit investiert in die Investitionen, damit die das ausbauen konnten. Also insofern ist es sogar eine Kooperation zwischen Warta und denen, die Batterien brauchen. Und was ist die Warta-Batterien macht halt aus, dass sie hohe Leistungsdichte auf ganz kleinem Raum haben. Die haben eine höhere Energiedichte als die Konkurrenz und das ist der Vorteil. Und die Geschichte von Warta ist auch beeindruckend. Erst 2017 sind sie zu 17,50 Euro an die Börse gegangen. 17,50 Euro und jetzt sind sie bei 110. Das ist jetzt noch kein Ten-Bagger, wie der Eckert hier letztens erzählt hat. Das ist immerhin ein Versechsfacher. Aber es ist halt einfach wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Und Warta-Batterien, das ist eine riesenlange Geschichte. Die waren sogar bei der ersten Nordpol-Expedition dabei, haben zwei Weltkriege deutsche U-Boote angetrieben, waren sogar auf dem Mond, sogar bei der Mondlandung waren Warta-Batterien mit dabei. Das Unternehmen war früher wie BMW gehörte zu den Quants und die haben das dann irgendwie aufgespaltet in Altana und Varta. Und in den 90er Jahren hat dann Varta Probleme bekommen, weil diese klassischen Batterien nicht mehr so liefen. Und dann hat die Deutsche Bank das gekauft, das Unternehmen, hat das dann aufgespalten, diese Mikrobatterien, das sind diese kleinen, eigentlich für Hörgeräte, da sind die jetzt eigentlich groß geworden, Hörgeräte und in diese andere Sparte. Und dann wurde es weiterverkauft 2007 an so eine Tech-Holding und die hat es dann eben an den Markt wiedergebracht. Und das ist halt eine Wahnsinns-Erfolgsgeschichte. Und das Schöne ist jetzt, dass sie bei Hörgeräten der Zulieferer sind und bei diesen AirPods. Insofern bist du sogar demografiefest dabei. Also für alte Leute, die erst ihre Ohren kaputt gemacht haben mit den AirPods, die können dann die Hörgeräte gleich nehmen. Insofern ist es eine wunderbare Geschichte. Natürlich ist die Aktie jetzt wahnsinnig teuer. Die ist jetzt bei über 100 Euro und hat 4,4 Milliarden Market Cap. Der Umsatz ist 300 ist wesentlich geringer. Jetzt hast du also ein KGV, also ein Kursgewinnverhältnis auf Basis des kommenden Jahres von 57. 57, jetzt wirst du sagen, oh, wenn die Zinsen bei null sind, kann es auch bei 57 sein.
Ja, und, du bist doch immer der vor Überbewertung warnt hier.
Und 2021 ein KGV von 39. Also das Unternehmen ist wahnsinnig hoch bewertet. Aber ich finde, diese Geschichte ist so wunderbar. Und wer jetzt lange Zeit hat, also ich würde jetzt auf einen kurzfristigen Zock würde ich das Ding nicht machen. Aber wer sagt, ich habe da 10 Jahre Zeit und überlege mir, Batterien sind natürlich eins der Sachen, die in allen Headsets, in dieser ganzen Wireless-World eine Riesenrolle spielen. Und wenn Varta da wirklich einer derjenigen ist, die das so gut hinkriegen, auf kleinem Raum, hohe Energiedichte, dann ist es ein tolles Unternehmen. Und deswegen mein Bulle der Woche. Und die sind sogar bei diesem deutschen Batteriekonsortium mit dabei, wenn es jetzt darum geht.
Genau, das ist ja immer noch die große Fantasie.
Da weiß man nicht, was kommt. Das ist ja so eine Blackbox, da ist auch BASF dabei, sind andere dabei. Vielleicht wird das auch nochmal eine große Sparte. Aber alleine die Mikrobatteriesparte wird eine, die boomt und die Umsätze werden sich verdoppeln in dieser Sparte. Und insofern, Bulle der Woche, nicht kurzfristig, da kann das Ding auch mal 20% abstürzen, zumal auch da Haltefristen auslaufen für Mitarbeiter. Aber es ist langfristig sicherlich ein spannender Play. So. Mhm.
Sehr schöner Bulle der Woche, muss ich sagen, ja. Und ich habe die auch immer beobachtet, mir war sie einfach dann immer zu teuer, aber das ist halt immer das Problem. Wenn Aktien dann einfach steigen, dann steigen sie und dann kommt man manchmal auch nicht mehr rein. Ich würde jetzt wirklich bei dem Preis nicht mehr einsteigen. Das ist, finde ich, schon jetzt eine sehr ambitionierte Bewertung und da würde ich einfach, wenn, dann einfach mal einen Rücksetzer abwarten. So eine Aktie kann auch mal nicht nur um 20% korrigieren, kann auch mal schnell um 50% korrigieren, aber auf der anderen Seite. Und dann ist ja noch immer diese Fantasie mit, dass sie eben an diesem Elektroauto-Batterien-Konsortium dann irgendwie dann größer mitmischen, wenn sie dann natürlich größer einsteigen, könnte es auch nochmal einen Push geben.
Dann ist, guck mal, die Tesla, die sind ja 50 Milliarden wert, die Varta nur 4, da kann man ja noch ein bisschen was machen.
Also die Kurs, die Umsatzbewertung von Tesla ist, ich habe jetzt die Zahl nicht da, aber die ist irgendwo bei...
Ich glaube, mal 8-fach oder 9-fach oder so.
Never.
Nicht so?
Nein, das ist annähernd wie der Umsatz. Also das ist, da können wir uns das nächste Mal
nochmal anschauen. Tesla ist mit einem einfachen Umsatz bewertet? Die haben 50 Milliarden, die machen 50 Milliarden Umsatz? Really? Gut, da gucken wir nach.
Gucken wir nochmal nach.
Also, weil Varta ist bei weitem nicht.
Ich glaube schon,
die
haben irgendwas unter 2 mit Kurs-Umsatz-Verhältnis. Gucken wir nochmal nach.
Varta ist mit einem 10-fachen bewertetes Umsatz.
Das ist eben schon viel ambitionierter. Das ist schon Beyond Meat sozusagen
gefasst. Mittlerweile ist Beyond Meat nur noch 6-fach, lieber Defner, oder sogar 7-fach nach dem Absturz. Aber man kann natürlich so ein Kauflimit reinlegen. Man kann ja sagen, ich will die Aktie zu 90 haben, gibt's einem Broker und sagt, ich will sie haben für 90. Und wenn sie irgendwann mal unter 90 fällt, kriegt man sie für 90. Wenn sie nie für 90 fällt, hat man sie nie.
So ein Ding einfach beobachten und sagen, und dann darf man halt einfach nicht gierig werden und sagen, oh, ich will jetzt diese Aktie.
Unbedingt
dabei sein. Ist nicht die einzige Aktie auf dieser Welt, die steigt. Es gibt noch viele andere interessante Stories. Und besser ist, man entdeckt sie früher. Und jetzt wird sie halt sehr, sehr gehypt. Alle reden darüber und auch mit den AirPods jetzt und so weiter. Ja, der eigene Bulle sollte ja eigentlich an Apple gehen, ne? Für dein, schön, dass du da nebenbei Respekt zollst, sozusagen, für Apple. Was für ein tolles Produkt
sie
wieder.
Die müssen toll sein.
Der Kollege Heutzeroth
hat ja
einen wunderbaren Artikel darüber geschrieben.
Man kann jetzt einen sagen, eine Eloge.
Muss man mal lesen bei Welt.de, Thomas Heutzeroth über die AirPods. Ich dachte ja auch, 280 Euro für AirPods. Ich habe dieses Jahr für 180 eben mir welche geholt und bin schon sehr begeistert. Aber was der jetzt geschrieben hat, da will man ja eigentlich diese Dinge auch unbedingt Aha. haben, ja. Mit dieser Noise-Reduktion und dass sie ja. besser halten beim Joggen und so weiter und so fort.
Er hat sie auf dem Laufband getestet. Er ist wohl wie ein Wilder gejoggt und hat auf dem Laufband und dabei also, haben sie gehalten.
Bei muss alles sensationell sein, sensationeller Sound und so weiter. Ja. Und dann eben dieses Noise-Reduktionssystem, aber mit Außenmikro, sodass du eben doch die Außenumgebung wahrnehmen kannst. Sensationell. Das zeigt jetzt halt einfach mal dann.
Jetzt, nebenbei nochmal
Apple, da müssen wir nochmal Apple einfließen lassen. Da gab es ja auch Zahlen, die besser ausgefallen sind, vor allem eine super Umsatzprognose. Und das zeigt einfach mal, wie Apple es dann doch immer wieder schafft, einfach begehrenswerte Produkte zu machen, für die standen die Leute wieder Schlange an den Apple Stores, für diese AirPods Pro, für die die Leute Schlange stehen, die haben wollen und dann möglicherweise auch zum iPhone umsteigen, weil es mit dem iPhone auch viel besser funktioniert. Das gleiche gilt für die neue Apple Watch mit der permanenten Anzeige. Ach, ja. Das ist ja auch so ein Ding, was jetzt plötzlich alle wieder haben wollen, wo jetzt endlich mal auch der Durchbruch für Smartwatches kommt. Und
die
Apple,
deswegen
haben die letzten Dinge auch wieder gezeigt. Apple macht sich immer unabhängiger vom iPhone-Umsatz und schafft es eben.
Der iPhone-Umsatz war auch schlimm, obwohl die das Apple der ist zurückgegangen. Plus gemacht haben. Es wundert mich, weil das ein
Aber das, das wird auch nochmal durchstarten, jetzt auch im Weihnachtsgeschäft. Das ist ja auch wieder sehr begehrenswert mit diesen mit dieser Dreierkamera. Also da Apple macht einfach immer wieder vieles richtig. Die Apple-Aktie ist natürlich viel günstiger bewertet als die Warte-Aktie. Ne? Wenn man auf das Thema AirPods setzen möchte.
Ja, aber sie hat
halt
schon, sie kostet 1,1 Billionen und
du zahlst ja nicht, du kaufst ja nicht, ja, das kannst du jetzt nicht keinen Unternehmenswert vergleichen, ja. Das kommt, ist immer im Verhältnis zum Umsatz und im Verhältnis zum Gewinn. Das weißt du ja, muss ich jetzt hier nicht erklären, oder?
Echt? Ich dachte, ich kaufe immer, was billig ist.
Ja, genau. Du kaufst immer gleich das ganze Unternehmen.
Genau.
Ja,
4,4 Milliarden.
Ja,
ich bitte dich. Gut, kommen wir jetzt mal zu deinem Bären. Wir haben irgendwie schon Minute 39. Du solltest dich mal ein bisschen sputen.
Beeilen wir uns. Ich mach ganz schnell. Ja, mein Bär der Woche geht an die Consorsbank. Ja, ich habe gerade gesagt, weil wir bei Broker-Vergleichen waren. Ich bin ja auch da Kunde bei der Consorsbank unfreiwillig geworden, weil es nervt mich ja.
Bist du nicht zu BNP Paribas?
Genau, ja.
Ein und, Unternehmen der BNP Paribas.
Ich war früher bei DAB, bei der DAB Bank in München und zwar seit den Anfangszeiten, sozusagen Ende der 90er.
Da konntest du ProSieben zeichnen, 1997 bei der DAB. Da habe ich auch mal ein Konto
erinnert. Als man zeichnet, das war mein erster Online-Broker, nachdem ich von der Sparkasse weggegangen bin und da habe ich meine großen Aktienumsätze gemacht und so weiter, damals in den Zeiten des neuen Marktes
mein
und so weiter.
Das war meine Armut.
Genau. Auf und nieder mit der DAB-Bank bin ich gegangen. Und dann wurde ich irgendwann zwangsmigriert, weil die DAB-Bank übernommen wurde von Consors und eben BNP. Und dann gleich am Anfang gab es dann irgendwie ganz verschlechterte Kreditbedingungen. Ich hatte da immer so einen Effektenkredit. Ja, dann habe ich dann
auf Kredit, na klar.
Ja, natürlich, ja.
Da ist man Fantasie kann nur rein, drin. Ja. Jetzt, wo es Zinsen Höhe gibt, da kannst du
auf jeden Fall hat dann Consors ganz gleich mal die Kreditbedingungen verschlechtert, sodass ich da erstmal sozusagen, andere Geschichte. Also es gab keine Bestandsgarantie für Altkunden. Nein, du hast plötzlich neue Bedingungen übergestülpt bekommen. Fand ich schon damals eine Frechheit. Auch viele andere Geschichten.
Service-Geschichten
war immer sehr unzufrieden. Egal. Nein, aber die DAB-Bank hatte andere Regulierungen offenbar. Also die haben es anders gehandhabt. Das kann jede Bank ja in gewisser Weise auch sozusagen individuell handhaben. So, und jetzt bin ich ja immer noch bei denen, mache da aber nicht mehr so viel. Ich habe noch andere Broker auch und habe jetzt wieder mal ein bisschen was bei den Consors gemacht und mich einfach geärgert. 9,95 Euro pro Trade und dann parallel lese ich dann eine Anzeige gleich auf der Consors-Startseite. Ja, hier, Neukunden 3,95 Euro pro Trade, ja. Oder Altkunden, wenn sie länger nicht mehr gehandelt haben, habe denen geschrieben, also hallo, ich will jetzt aber auch gefälligst die 3,95 Euro. Ich habe ja schon öfters mal nachverhandelt, ne, bei der Telekom. So, habe ich ja schon öfters hier mal erzählt.
Du bei Sky, mal gekündigt.
Man muss öfters mal nachverhandeln.
Nee, kündigen auch öfter mal.
Auch öfters mal kündigen, so. Ich habe denen geschrieben, gesagt, sonst kündige ich. Und dann haben sie ja wieder höflich geantwortet. Ja, nein, die Aktion gilt ja nur für Neukunden oder Bestandskunden, die länger nicht gehandelt haben.
Und nicht für Gimpel.
Gut, dann habe ich zurückgeschrieben. Dann gehe ich eben zu Flatex, wollte ich schon lange. Und tschüss. Ja. Und jetzt, wir bedauern, wenn Sie aus diesem Grund als Kunden wir verlieren. Jedoch können wir Ihnen diese Sonderkondition nicht anbieten. Sie bleiben
wirklich?
Also hart. Ja, so,
komisch.
Dann haben sie mich jetzt verloren.
Du musst ja überlegen, was die Kundengewinnungskosten sind. Die sind höher als diese 6 Euro Differenz.
Total bescheuert,
einen Trade gemacht jetzt. Komische Leute.
Ich bin da mal weg. Lass den mal ein Depot leichen, dürfen die weiter verwalten. Ja?
Aber das ist immer das Problem,
wenn die schön laufende Kosten haben.
Wenn du deinen Mitarbeitern nicht die Freiheit einräumst, auch mal dem Defner zu sagen, sie kriegst mal das Ding, sondern die Mitarbeiter kriegen, Sie müssen genau gucken, ist der Kunde seit dem 1.1.2000
genau, so und so wieder gemacht?
Ja. Und dann müssen Sie es genauso umsetzen. Wenn du solche Mitarbeiter, seine Mitarbeiter
und
so
ich meine,
führst,
ich bin seit über 20 Jahren, ich bin seit über 20 Jahren bei der DAB Bank. Die haben mit mir so viel Geld verdient. Ja. 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 Ich zwar nicht, aber am Ende des Tages sind es dann nicht mehr so übrig geblieben.
Ja, genau. Egal.
Irgendwann bin ich da beleidigt und dann bin ich immer weg. Ja, da muss man einfach. Und das nur zum Broker Auswahl. Man kann auch viel früher wechseln, wenn man unzufrieden ist. Man soll sich als Kunde nicht alles gefallen lassen und nicht zu träge sein. Bei Banken ist man ja immer träge, weil man sagt, ah, diese ganze Wust wieder und
beim
so weiter.
Beim Broker geht es einfach.
Aber beim Broker geht es ja noch einfacher. Da muss man keine Daueraufträge umstellen. Das kann man entweder seine Positionen da liegen lassen und macht eben dann seine neue Trades, macht man dann beim neuen.
Du musst nur dann irgendwie wissen, wo du noch was hattest. Ich habe immer noch bei der DAB so ein Konto und ich habe keine Ahnung mehr, was die Kundennummer ist. Und ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich gar nicht mehr DAB-Kunde, vielleicht bin ich auch schon zwangsmigriert.
Du bist natürlich bei Kontos. DAB gibt's
nicht mehr. Ich hätte da mal ein Konto für ProSieben Aktien.
Aber die DAB gibt's nicht mehr. Vielleicht hast du da noch irgendwo verborgene Schätze.
Reich bin ich vielleicht und müsste gar nicht mehr mit dem Defner sitzen.
Eine Kollegin hat mal erzählt, dass ihr Vater in Kalifornien irgendwie dann irgendwann mal entdeckt hat, dass er da irgendwie noch, keine Ahnung, eine Riesenposition Apple-Aktien rumliegen hatte auf irgendeinem Konto, die dann irgendwie im Lauf der Jahre halt so massiv an Wert gestiegen sind.
Das klingt jetzt etwas komisch, aber gut. Kenne,
es gibt hier auch Kollegen, die arbeiten, wir sind hier ein multinationaler Konzern. Ja?
Man muss aus Kalifornien stammen.
So. Nein, die stammt aus Kalifornien.
Ach so.
Ja, alte Kollegin. Arbeitet hier im
Charles
Hause bei uns.
Charles Schwab oder wie da die Broker heißen. Hat das ist hier reich. Gut, egal.
Kommen wir
zu meinem Bär der Woche. Es ist ein richtiger Bär. Also es geht um den größten Börsengang der Welt. Das ist ja eigentlich ein Superlativ und eigentlich ist es ja was Positives. Aber es geht um Saudi-Arabien und da bin ich ja immer etwas kritischer und es geht bei diesem Börsengang eigentlich darum, dass das saudische Königshaus einen Weg sucht, flexibel die Ölschätze, die im Boden sind, so zu als Option zu bringen, dass sie halt da Geld kurzfristig draus machen können. Das steckt hinter diesem Börsengang von Saudi Aramco. Und es ist wirklich einer der Börsengänge der Superlative. Die wollen zwar nur zwischen 1 und 2 oder 3% des Unternehmens erstmal an die Börse bringen, aber es wird ungefähr bewertet zwischen 1,5 und 2 Billionen Dollar. Also es geht um ein wirklich riesiges Unternehmen und wenn man dann selbst nur 2% an die Börse bringt, hat man bis zu 40 Milliarden, die an den Markt kommen. Und der größte Börsengang bisher war 25 Milliarden, das war Alibaba. Insofern wäre das dann das größte Börsenunternehmen. Und warum ist das so? Saudi Aramco macht 10% der weltweiten Ölversorgung. Ein Unternehmen, 10%. Und die haben Ölförderkosten von ungefähr 7,60 Dollar. Wenn du siehst, du hast 60 Dollar ungefähr Ölpreis und 7,60 Dollar brauchst du nur, um das rauszuholen. Das sind die günstigsten Förderkosten, die es überhaupt gibt. Die anderen haben ungefähr so zwischen 20 und 36 Dollar, die anderen Ölunternehmen. Und dann kommt ein Riesengewinn auch raus. 111 Milliarden Dollar Gewinn. Und zwar Rohgewinn nach Steuern und allem Kram, den es gibt. 111 Milliarden. Das ist ungefähr doppelt so viel wie Apple. Die machen 60 Milliarden Reingewinn. Und da sieht man halt, was es für ein Riesending ist. Und warum machen die Saudis das? Die schwimmen ja im Geld. Warum verkaufen die jetzt einen Teil ihres Unternehmens? Wahrscheinlich ein Punkt ist, sich unabhängig zu machen in einem möglicherweise nach fossilen Zeitalter, dass du deine Ökonomie diversifizierst und halt guckst, dass du auch irgendwie rauskommst und möglicherweise das Geld in andere Sachen steckst. Die haben ja in Uber investiert oder in Softbank. Schön, haben sie schön viel verbrannt. Das ist gut so. Und das Zweite ist halt, dass du die Option hast, wenn du irgendwie mal Geld brauchst, um deine Bevölkerung glücklich zu machen oder sonst wie, kannst du halt immer in dieses Unternehmen ran und kannst halt ein paar Aktien von dem Unternehmen verkaufen, hast halt dann sofort immer Geld. Also so eine Art Option, das Öl, was im Boden noch ist, schon mal als Option, als Dollaroption zu haben. Und also wenn du da jetzt Anleger wirst, der Vorteil ist, du hast eine riesen Dividendenrendite, die wird so zwischen 4% und 6% sein, weil die versprochen haben, für die nächsten 5 Jahre 75 Milliarden auszuschütten. Also es ist halt so eine Art Anleihe. Also wenn du denkst, ich brauche mal eine feste Zahlung, ist das wahrscheinlich ein gutes Unternehmen. Und das ist halt für Anleger positiv, aber das Negative ist, es ist halt ein Staatsunternehmen, es ist halt keine Demokratie und das ist, die können damit halt machen, was sie wollen. Sie können auch im Zweifelsfall die Steuern wieder erhöhen. Das haben sie erst gesenkt, um den Börsengang ein bisschen hübscher zu machen. Insofern ist diese ganze, das Unternehmen ist schon faszinierend, aber trotzdem für mich der Zweck und Saudi-Arabien ist mein Bär der Woche. So.
Sehr gut. Schön ausgewogen dargestellt auch.
Ja. Wir haben das Thema ja auch in der Börse am Abend gestern bei Weltfernsehen gesprochen. Ja,
kann man sich
das Video angucken nochmal. Ja?
Kann man uns beide sehen. Ich bin immer so komischen Seitenaufnahme. Ich bin immer so mit so einer riesen Nase, weil es ist immer diese... Du siehst immer besser aus im Fernsehen. Das ist immer das Gesetz
des Defner. Bei mir sieht man aber von hinten immer meine Glatze ein bisschen.
Das Gesetz des Defner ist, er sieht immer besser aus. Das ist wie, wenn ich mit meiner Frau spiele, die gewinnt immer beim Spiel. Und der
Deine
Defner
Frau
sieht
auch besser aus.
Das stimmt. Gut, vielen Dank dafür. Ja, sehr schön.
Ja, dann haben wir noch ein kleines Thema. Restminuten.
Ja. Ja, es geht, so ganz, es geht um eins unserer, ja, haben wir auch häufiger schon hier diskutiert. Es geht um Netflix und um den kommenden Streaming War in Amerika.
Oh, also es ist natürlich, er hat schon begonnen.
Er hat schon begonnen mit Apple. Ich meine, für 4,99 kannst du da irgendeine komische Morningshow machen. Also für 4,99 kriegt man relativ wenig bei Apple. Also das ist für mich jetzt noch nicht ein Grund.
Netflix muss jetzt Angst haben.
Also von Apple muss man, ich meine, die könnten...
Du weißt jetzt nicht, gegen wen du bashen sollst, Apple oder Netflix.
Nein, aber das Apple TV Plus Angebot für 4,99, was am 1.11. gestartet ist, wenn man diese Morningshow mag und diese Menschen, die hier sind, es gibt Leute, die finden das lustig und die wollen morgens so aufwachen, das sei denen gegönnt. Das ist jetzt noch nicht das große Ding. Aber was jetzt noch kommt, ist, am 12. November startet Disney Plus. Und das ist eine der großen Konkurrenten und die haben ja relativ viel Content auch. Dann gibt es den nächsten, AT&T wird mit HBO Max im kommenden Jahr starten. Dann kommt Comcast, bringt mit Peacock Streaming Service die ganzen NBC Universal Sachen. Und das wird sogar gratis sein. Dann gibt es noch Amazon Prime, was wir immer schon hatten. Und du weißt nicht, was macht Google mit YouTube. Also wir haben halt eine relativ starke Konkurrenzsituation und man kann davon ausgehen, dass zum Start jetzt eine riesen Marketingkampagne kommen wird und viele Amerikaner auch möglicherweise Netflix mal, man kann ja relativ schnell da kündigen. Zumal die Preise, wenn du als Disney kommst, da gibt es jetzt so ein Bundle mit Hulu und ESPN, also diesem Sportsache, und Disney Plus zusammen kostet so viel wie Netflix. Da werden viele vielleicht sagen, dann könnte ich mal kündigen. Was aber jetzt offensichtlich wird, dass Netflix ein sehr, sehr teures Unternehmen ist und dass sie immer noch 3,5 Milliarden an Cash verbrennen pro Jahr bei einem Umsatz von 20 Milliarden und sie mit über 60 Millionen Abonnenten schon eigentlich an der Grenze angekommen sind in Amerika. Jetzt kann man natürlich sagen, sie könnten weltweit expandieren. Das können sie, ja, das stimmt. Aber in Schwellenländern, wo noch Potenzial ist, kannst du halt nicht diese Preise nehmen. Also wirst du deine ARPU, das ist die durchschnittliche Preis pro Kunde, wird wahrscheinlich tendenziell runtergehen. Das zweite Problem bei Netflix ist, alle anderen Anbieter haben so eine Art so eine vertikale Integration. Also du hast, wenn du Apple Plus hast, hast du dein iPhone und verkaufst da das Ding hinten dran. Auf jedem der iPhones, die auf der Welt existieren, kannst du einfach mal dieses Apple Plus draufspielen. Kannst den Leuten sagen, hallo, wollt ihr nicht mal umsonst und überhaupt.
Gibt es jetzt auch für neue iPhones und so weiter.
Das hast du bei den anderen auch. Ja. Du hast bei Disney eine Kooperation mit Verizon, du hast bei AT&T und den anderen hast du halt einen Kabelanbieter oder Mobilfunkanbieter. Also du hast immer diese vertikale Integration. Also du hast denjenigen, der es verkaufen kann, hast auch. Das hat Netflix auch nicht. Und Netflix verliert jetzt halt auch noch wichtigen Content an die Konkurrenz. Beispielsweise Friends, eine der erfolgreichsten Serien bei Netflix, ist jetzt nicht mehr da. Haben sie verloren an Warner Media. Oder The Office ist auch eine der erfolgreichsten Netflix-Sachen. Es hat NBC Universal 2021 in sein Angebot reingenommen. Und dann wirst du halt in die Zange genommen, dass du weniger Content hast und selbst teuren herstellen musst und von der anderen Seite, von den anderen Angeboten. Und deswegen würde ich sagen, Netflix ist zwar immer noch ein gutes Angebot, aber viel zu hoch bewertet für so ein Unternehmen, Medienunternehmen. Und ohne Gewinn.
Also ich glaube, dass Netflix diesen Streaming-War nicht fürchten muss, denn sie sind nach wie vor der Platzhirsch auf diesem Gebiet. Sie sind sozusagen der Disruptor, der hier das Streaming erfunden hat und groß gemacht hat. Und jetzt kommen halt dann wieder ein paar MeToo-Produkte auf den Markt. Apple ist groß darin, solche Trends dann aufzugreifen, nachzumachen. Das hat man bei Apple Music gesehen. Aber Spotify war der Marktführer vorher und ist immer noch der Marktführer, ist durch Apple Music nicht bedroht worden.
Aber die Aktie ist nicht so doll gelaufen. Die Aktie, und das ist das Problem.
Ja, du gerade geredet, jetzt rede ich. Ja? Von daher glaube ich, dass das wird keine
Existenzbedrohung auf keinen Fall mehr werden. Und Netflix hat mittlerweile eine große Kundenschar von 158 Millionen Kunden weltweit. Ja, die ist auch wieder gewachsen im dritten Quartal. Es gab ja im Vorquartal, da gab es ja Einbrüche im US-Geschäft, da gab es ja erstmal Bremsspuren sozusagen. Und da haben ja alle dann geschrien, oho, der Wachstumstrend bei Netflix ist zu Ende. Das hat man aber dann im dritten Quartal geschafft, wieder aufzuholen. Da gab es wieder Zuwächse in den USA mit 517.000 und weltweit waren es immerhin 6,3 Millionen neue Kunden, die dazukamen. Man erwartet auch für das vierte Quartal, wenn jetzt dieser Krieg, der Streaming-Krieg ausgebrochen ist, wenn die neuen Wettbewerber auch trotzdem Wachstum, wenn auch so ein bisschen sozusagen eine kleine Abschwächung des Wachstums. Er war eher vorsichtig. Ja. Oh. Netflix-Chef Reed Hastings sagt, es gibt keine größeren Auswirkungen der neuen Mitstreiter auf das Geschäft und schon gar keinen Streaming-Krieg. Man kämpfe nicht gegeneinander, sondern gegen das normale Fernsehen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass es immer noch einen riesigen Markt da draußen gibt, eben das normale Fernsehen, das Netflix angreift. Und da ist der Kuchen für alle noch riesig, den es zu verteilen gibt. Und Netflix-Kunden, glaube ich, die werden auch mal so ein Disney-Abo für $5 mit dazu nehmen, vor allem in den USA. Da ist man es ja gewohnt, für Kabelbetreiber $80 bis $100 im Monat auszugeben. Da sind da also locker mehrere Abo-Dienste drin. Da kann man sich Netflix und vielleicht Apple Plus oder was auch immer man sich dazu nimmt, leisten. Das werden viele tun und mehr sich eher vom traditionellen Kabelfernsehen dann verabschieden. Deswegen, der Kuchen ist groß genug und Netflix setzt immer mehr auf exklusive Eigenproduktionen, versucht zum Beispiel auch exklusiv dann Schauspieler an sich zu binden und versucht sich durch diese exklusiven Inhalte dann eben sein Alleinstellungsmerkmal bei den Kunden zu behalten. Und man kennt eben seine Kunden viel, viel besser als andere. Man hat ja 2000 verschiedene Geschmäcker da identifiziert und kann den Kunden dann immer wieder das Passende anbieten nach ihrem Sehverhalten. Und ich glaube, das sind alles so Dinge, die einfach bei Netflix weiter für Wachstum sorgen werden. Das Unternehmen ist ja auch profitabel und natürlich sind
profitabel?
Sie immer, ja, sie machen Gewinn. Gewinn
pro Aktie.
Nein, Gewinn pro Aktie $1,5 im letzten Quartal.
What?
Ja, Gewinn
nach
pro Aktie.
Allen Abschreibung und irgendwas und nach keine Ahnung was, nach Produktionskosten. Das ist, die verbrennen pro Jahr 3,5 Milliarden Cash, weil sie die Eigenproduktion wahnsinnig teuer. Das ist doch kein profitables Unternehmen. Ist immer die Frage, welchen Gewinnmatrix nimmst du? Du guckst aber lieber da den Cashflow an und der ist tief negativ.
Na gut. Auf jeden Fall ist Netflix, glaube ich, auf einem guten Weg und hat eine starke Marktstellung, muss ich da nicht sorgen vor den Angreifern, sondern profitiert eher davon, wenn sozusagen auch der Markt weiter erweitert wird. Das zeigt es ja, dass dann so auch immer Marktführer profitieren, auch wenn neue Anbieter mit auf den Markt kommen und sozusagen neue Leute dann auf sozusagen dieses Geschäftsmodell Streaming aufmerksam machen und wegholen vom traditionellen Markt, der disruptiert wird.
Sehr schön. Also wo du recht, was der Vorteil von Netflix ist, da gebe ich dir recht, dass sie kein Legacy-Business haben. Also alle anderen, Disney Plus hat ja noch ein Riesen, die haben ja noch ein Riesenangebot, wo sie im Pay-TV $20 pro Abo haben und wenn die das verlieren und dagegen nur für ihren Streamingdienst nur 6,99 nehmen, sieht man, was die Gefahr ist. Also die anderen haben eine Gefahr, dass das alte Business, von dem du gesprochen hast, kaputt gemacht wird. Da muss Netflix keine Rücksicht drauf nehmen, weil sie es einfach nicht haben. Deswegen können sie vorangehen. Die anderen müssen immer gucken, wie kannibalisiere ich nicht zu sehr mein altes Business und wie kriege ich das hin. Aber ich denke halt, wenn jetzt die anderen alle kommen, wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen und Werbung schalten und sonst was, dann ist Netflix einfach überbewertet. Ich würde denken, die gehen ihren Weg und wahrscheinlich werden sie auch der Erfolgreichste bleiben. Aber es ist wie Spotify, die ja auch der Erfolgreichste noch sind. Aber die Aktie ist halt nicht so gut gelaufen. Deswegen würde ich sagen, ja, Netflix mag weiter laufen, aber das Wachstum wird nicht mehr so horrend sein, wie es mal war. Und die Aktie, die jetzt ungefähr bei 300 ist, das ist auch Schluss. 300 ist gut. Und deswegen würde ich denken, am Jahresende ist sie unter 300. Wir haben ja schon eine andere Wette mit 315.
Genau.
Insofern würde ich jetzt
wir hatten schon mal eine Netflix-Wette gemacht.
Ja.
Ja.
Würde ich noch mal eins draufsatteln und würde sagen, 300 ist so eine Grenze für mich, die ich glaube, die nicht passiert. Und Netflix muss man ja sehen, das ist die einzige der großen Fangaktien, wenn man Facebook, Apple und Google anguckt, während alle auf Allzeithoch sind, also nahezu auf Allzeithoch sind, ist Netflix eine Aktie, die noch weit darunter ist. Die war ja weit über 400 schon, Netflix, und ist jetzt noch nicht mal mehr bei 300. Und ich glaube, diese Gefahr ist schon zum Teil eingepreist, aber noch nicht ausreichend. Deswegen denke ich, da muss noch was rein.
Was mich auch stutzig macht, neulich, ich habe einen kleinen Zock mit Netflix gemacht, neulich vor den Zahlen. Also bevor am Abend die Zahlen rauskamen, habe ich gedacht, Mensch, die Erwartungen sind so negativ und so weiter. Ich glaube eher, dass die positiv überraschen. Haben sie dann getan, dann ist nachbörslich die Aktie richtig nach oben geschossen.
320 war es.
Genau. und auch anfänglich am nächsten Tag im Handel, aber dann ist es sofort wieder abgebröckelt und sofort wieder unter Druck gekommen. Dann bin ich sogar unter meinen Einstands, unter meinen Kaufpreis gefallen, habe ich sie wieder weggestoßen, ehrlich gesagt. Aber ich bin jetzt auch nicht so von der Aktie, also ist schon auch immer noch hoch bewertet, wenn sie auch gleichwohl schon sehr viel höher stand. Bei $423 war das Allzeithoch und manche glauben, da kann sie auch wieder hinmarschieren.
Würdest du mir 423 anbieten?
Nein, würde ich auf keinen Fall anbieten. Nein,
das würde ich sofort annehmen.
Ich würde sie jetzt auch momentan nicht kaufen, aber ich glaube, dass trotzdem, grundsätzlich glaube ich, wie gesagt, dass sie weiter erfolgreich sein werden. Natürlich ist dann in so einem kurzfristigen Dingsmarkt, muss man auch mal vielleicht mit Rabatten, hat auf jeden Fall nicht mehr so viel Preiserhöhungsmacht. Ja. Die haben ja die Preise angehoben, da müssen sie vorsichtig mit sein. HBO Plus, die werden teurer sein als Netflix, also für den braucht man sich schon gleich gar nicht fürchten. Aber natürlich wird es schwieriger.
Die wollen
aber mit trotzdem,
$15 wollen die
aber
rangehen,
trotzdem,
ja.
Ich glaube vor allem, weil dieser Streaming-Krieg wird ja nun schon das ganze Jahr über diese kommende
aber
Krieg.
Jetzt kommt er.
Jetzt kommt er. Und dann ist sozusagen by the rumor, sell the fact oder andersrum. Ja, in dem Fall kann man ja sagen, es ist schon eingepreist, dieser Streaming-Krieg. Und jetzt möglicherweise wird er doch nicht so hart ausfallen, wie man denkt. Und deswegen glaube ich auch, dass die Aktie
über 300 geht.
Über 300
steht. Haben wir noch eine zweite
Wette. So extrem bullisch bin ich für diese Aktie.
Vielleicht werden sie von Apple gekauft. Wäre auf jeden Fall cleverer, als irgendwie Eigenproduktion zu machen.
Werden sie nicht machen.
Weil aber Apple ist eigentlich nicht so ein Unternehmen, was kauft, sondern die machen immer so inkrementelle Schritte. Eher
ich meine, sie brauchen ja die Kunden nicht kaufen, die haben sie ja selber. Ja, das wäre ja,
aber du
alles rausgeschmissenes
du
Geld.
Den Content
brauchst du, aber den kannst du auch, kaufst du ja lieber Filmstudios oder was. Ne? Okay. Aber du brauchst nicht die Kunden kaufen, weil Apple hat mit seinen Geräten eine wahnsinnige Kundenbasis und denen müssen sie einfach nur noch mehr Produkte
aber
verkaufen.
Aber du hättest dann über 60 Millionen Netflix-Kunden in Amerika allein und den könntest du dann auch iPhones verkaufen. Du könntest dann
da gibt es bestimmt wahnsinnige Überlappungen. Ich habe Netflix und habe ein iPhone. Also ich meine, ich glaube, dass da sehr, sehr große in dieser Zielgruppe haben, bestimmt die meisten iPhone-Kunden haben garantiert Netflix. Da kaufst du dir da einfach nur deine eigenen Kunden, die du eh schon hast. Das macht für andere Unternehmen würde es mehr Sinn machen. Ja? Also ein traditionelles Fernsehunternehmen oder was.
Wir wollen unter einer Stunde bleiben.
Genau, das wollen wir.
Sonst fängt
wir
der Defner wieder an von seinen Serien zu sprechen, die er wieder geguckt hat mit Freundin, ohne Freundin und alles. Tolles.
Wunderbare Serien.
Ja, wunderbar.
Immer wieder. Und die haben jetzt, machen auch in Berlin ein Büro auf. In einem Coworking Space haben sie jetzt angefangen, eine kleine Truppe, und die suchen jetzt nach Büroplatz. Und wenn man
nach
in Berlin,
Content, der Defner.
Nein, natürlich nach Content.
Achso, oder nach Vertriebsmenschen.
Nein,
der Defner,
die waren
so,
sogar auf
erzählen.
Der Frankfurter Buchmesse unterwegs und haben da nach Content geguckt. Ja? Aber jetzt ist Schluss. Ja?
Kaufen Sie unseren Podcast. Da gehen wir hin und sagen, wisst ihr, wir hätten dann einen Podcast. Defner und Chapitz heißt er. Hat auch ganz
der
viele 5-Sterne-Bewertungen.
Sieht auch super aus, auch im Profil. Und da kann man auch ein Video dazu machen. Ja? Kein
sehr
Problem.
Gut,
ja?
Sehr gut.
Ansonsten sagen wir Tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär.
Defner.
Und Chapitz.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Liquid, Ihr digitaler Vermögensverwalter. Einsame Spitze, urteilt das Wirtschaftsmagazin Kapital und kürt Liquid zum besten Vermögensverwalter in Deutschland. Modernste Technologie und marktführende Konditionen kombiniert mit der Erfahrung von HQ Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Erfahren Sie mehr auf liquid.de, liquid.de und ermitteln Sie in wenigen Minuten Ihren persönlichen Anlagevorschlag.